Jetzt wollen wir in unseren Betrachtungen weitergehen. Wir haben gesehen, diese unsagbar wichtige Bedeutung der Immaculata, des unbefleckten Herzens Mariens in unserem Leben, für das Leben der Kirche, für die Zukunft der Kirche. Und das wird da mittendrin stehen. Und insbesondere jetzt beginnen wir, die Sachen, diese Geheimnisse konkret zu betrachten. Wir haben also im letzten Vortrag das große Ziel vor Augen. Das große Ziel, dieses Eingehen in Gott, dieses Eintauchen in Gott, diese große Gnade, die übrigens die zentrale Gnade von Fatima ist für die Kinder, dieses berühmte Licht, das das Herz Maria ausgestrahlt hat, dieser Lichtstrahl, dieses unsagbare Licht, von der Schwester Lucia nicht aufhört zu sprechen, in welchem sie Gott gesehen haben, in welchem der kleine Francesco verstanden hat, dass das Ziel ist, eben Gott zu lieben, Gott anzubeten, sich in Gott zu versenken und im Hinblick auf die Sünden der Welt Gott zu trösten. Dieses große, große Licht, die Ehre Gottes, dazu sind wir geschaffen, dieses Ziel unseres ganzen Daseins. Haben wir das auch immer vor Augen? Und jetzt eben müssen wir schauen, welches ist der Weg zum Ziel. Der Weg zum Ziel, das ist eben diese kurze Strecke. Es ist übrigens etwas sehr, sehr Wichtiges in unserem Leben, in unserem Christenleben, gerade als Antwort auf diese Mentalität, die ununterbrochen nur auf diese Welt schaut, dass wir als Gegensatz uns immer wieder vor Augen stellen, was ist eigentlich das Ziel? Woher komme ich? Wer bin ich? In wohin geht's? Das Ziel unseres Lebens, der Sinn unseres Lebens, das ist so wichtig. Dieses Fundament, das besteht eben darin, dieser Grundsatz, dass ich genau weiß und die vielen Jahre, die ich schon hinter mir habe, vielleicht die Hälfte, vielleicht schon mehr als die Hälfte, vielleicht noch nicht ganz die Hälfte meines Lebens, zeigen ja, wie schnell das alles vergeht. Es kommt mit Windeseile kommt der Tag nahe des Übergangs, der großen Reise dieser Zeit in die Ewigkeit. Diese Ewigkeit mir vor Augen halten, diese grenzenlose Herrlichkeit Gottes, dieses Licht. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Dieses herrliche, große Licht, in dem eben die Kinder von Fatima sich selbst sehen durften. Und das ist eben das Geheimnis Gottes. Dafür ist ja auch alles da, dass wir zu diesem Licht kommen. Oft vergleichen wir das Geheimnis Gottes mit einem Ozean. Und das ist auch gut, immer wieder zu sehen. Unser ganzes Leben hier auf Erden. Schauen wir sind jetzt in einem, wenn ich so nicht so sagen kann, in einer wunderbaren Umgebung der Gottes Natur. Die herrlichen Berge, die Ozeane, die Meere, die herrliche Schöpfung Gottes. Wenn wir sie betrachten, in ihrer Größe und Herrlichkeit und Majestät, das Firmament am Himmel, diese Galaxien, diese grenzenlosen Weiten. Und dazu noch nehmen wir sämtliche Menschen, die irgendwann mal waren, sind und sein werden. Und dazu noch nehmen wir sogar alle Engel des Himmels. Das ist eine so unsagbare Größe. Und das alles hat Gott mit einem einzigen Wort geschaffen. Mit einem einzigen Gedanken. Er sprach und es ward. Das ist ein Satz, der immer und ununterbrochen eben unser Herz durchleuchten soll. Also sehen wir jetzt. Dieses Licht, diese Größe der Welt, die vor Gott so klein ist, erschafft, wenn wir im Laufe einer Stunde 150, 200, 500, 1000 und weiß ich wie viele Gedanken haben, ein einziger Gedanke würde genügen, das Weltall mit allem drum und dran zu schaffen, dann können wir uns ein bisschen überlegen, was das ist, das Gottesgeheimnis. Der Vergleich zwischen einem kleinen Wassertröpfchen und einem grenzenlosen Ozean. Und selbst dieser Vergleich ist nicht genügend. Und Gott, der grenzenlose Ozean, der immer ist und sein wird und immer war, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit, dieser grenzenlose Ozean will sich nun mitteilen. Deshalb schafft er die Welt. Und nun diese ganze kurze Spanne der ganzen Weltgeschichte, die ist ja nichts, wiederum ein Tröpfchen im Vergleich zu diesem Ozean. Und diese kleine Spanne unseres kurzen Lebens, in welchem wir allerdings auf diesen Ozean hineilen müssen, ihn empfangen und ihn besitzen. Das heißt, unsere Seele retten. Und nun heißt es eben, und das ist das Wichtigste, dieser Weg nun auf Erden, dieser Weg hin zum Ziel ist eben nun, und das ist das zweite Axiom, das zweite Prinzip unseres ganzen Daseins, das ist eben Kampf. Wir sind nicht in der triumphierenden Kirche. Wir sind auch noch nicht in der leidenden Kirche. Wir sind in der streitenden Kirche. Unser Leben auf Erden ist eine Militia, sagt schon die Heilige Liturgie. Militia Christiana est vita hominis in terra, sagt der heilige Bernhard. Das Leben des Menschen ist eine christliche Miliz, ein Kriegsdienst, ein geistlicher Kriegsdienst in Christus. Und deshalb müssen wir uns von uns abschütteln, diese falsche christliche Einstellung, die leider auch unsere Herzen durchdringt, dass es mir eigentlich das Wichtigste ist, hier auf der Welt sich einigermaßen gut einzurichten und dann schauen wir mal. Und das durchdringt uns immer wieder, wenn wir vergessen, dass eben unser Himmel, unsere Heimat eben nicht auf dieser Welt ist, sondern in der Ewigkeit. Brüder, wir sind Fremdlinge und Pilger auf Erden. Und wir sind auf einer Wallfahrt, auf einer Wanderschaft. Und diese Wallfahrt ist nicht nur eine ruhige Wallfahrt, sondern ein dauernder Krieg, ein dauernder Kampf. Das wurde uns offenbart. Und das ist ein Grundgesetz des ganzen christlichen Lebens. Das ist schon bisher immer wieder aufgekommen, schon vom ersten Augenblick an, wo der Teufel eben sich von Gott abgewandt hat, Luzifer, und dadurch zum Teufel geworden ist. Bei der ersten Sünde unserer Stammeltern, mit der ersten Verheißung, Feindschaft zwischen dir und dem Weibe. Und dann geht es wieder hindurch durch das ganze Alte Testament, immer wieder dieses Ringen um die Wahrheit, das kleine auserwählte Volk, ununterbrochen bedroht, ununterbrochen abständig, wird von Gott wieder manchmal gewaltsam zurückgeholt. Diese dauernde neue Ausrichtung auf die Wahrheit, und der Abfall wieder, das ist die ganze heilige Geschichte des Alten Testamentes oder manchmal auch unheilige Geschichte. Und dann kommt Jesus Christus. Dieser ist gesetzt zum Zeichen. Und zum Zeichen, dem man widersprechen wird. Zum Falle und zur Auferstehung vieler in Israel. Das ist ein klares Wort. Niemand kann zwei Herren dienen. Der Heiland spricht von diesem breiten, leichten Weg, der zum Verderben führt und vom schmalen Weg, der zum Himmel führt. Fast jede Seite des Evangeliums ist voll von diesem dauernden Kampf. Und das wird dann weitergeführt in den Briefen des heiligen Paulus, der praktisch von nichts anderem spricht. Mit Christus, in Christus oder gegen Christus. Und dann kommt noch einmal ganz wichtige Lehre. Das heißt eben, dass gerade dieser Kampf, dieses Ringen im Laufe der Jahrhunderte bis zum Ende hin nicht so langsam abbröckelt, sondern immer intensiver wird. So sehr, dass am Ende gleichsam die äußersten Kräfte des Bösen sich entfalten und solche Macht und Kraft annehmen, dass der Heiland sagt, es werden falsche Propheten kommen, die, wenn es ginge, sogar die Gerechten in Irrtum bringen würden, wenn die Zeit nicht abgekürzt wäre und Gott mit seiner allmächtigen Hand sie nicht schützen würde. Es sind die Worte Jesu Christi, unseres Heilandes. Also, haben wir ja schon verstanden in den Vorträgen am Anfang, dass gerade für diese schwierigsten Zeiten, wenn der Teufel eben seinen Letztkampf antritt, seine Entscheidungsschlacht vorbereitet, dass eben da das große Zeichen am Himmel besonders erscheint, wie es uns der heilige Ludwig und dann auch Fatima und wieder der heilige Maximilian ganz klar vor Augen stellen. Und diese Epoche der Entscheidungsschlacht ist eben so langsam herangereift. Nun ist es erst einmal wichtig, wenn wir jetzt schon unsere Aufgabe sehen, wie wir schon so langsam heraushören, dass wir eigentlich, ja, wir haben es schon gehört, niemand kann zwei Herren dienen. Wir müssen uns unter eines oder das andere Heerbanner stellen. Sobald wir uns unter ein Heerbanner stellen, bekommen wir einen Auftrag. Ist hier ein Heer, eine Armee, und wir haben darin unsere Rolle zu spielen. Und das ist der Auftrag, die Sendung, die wir jetzt von der Mutter Gottes bekommen. Und diese Sendung zu leben, sie zu verstehen. Das ist nur dann möglich, wenn wir von Grund auf durchdrungen sind vom Gedanke, es ist Kampf, es ist Krieg. Und ich muss wissen, dass wenn ich am Morgen früh aufstehe, dann ist es heute ein weiterer Tag des Kampfes und nicht eben einfach irgendetwas. Der heilige Maximilian sagt es so wunderbar. Es ist in dem Buch, diesen Text am Anfang auf Seite 14. Wir sind aber nicht nur ihre Kinder. Wir sind auch ihre Ritter. Pflicht der Ritter aber ist es zu kämpfen. Heute aber ist der Kampf mehr denn je unsere heilige Pflicht. Denn auf die Wahrheit Christi und auf seine Kirche werden Anschläge seitens der Gottlosen verübt, und zwar ohne jegliche Zweideutigkeit. Scharen von Agitatoren des Unglaubens und der Unsittlichkeit, von Umstürzlern, die oft noch den Namen Christen tragen, aber voll sind von heidnischen Sitten und bolschewistischen Schlagworten, kriechen nicht nur in den Vorstädten herum und in den Fabriksiedlungen, sondern wie ein eckliges und abstoßendes Gewürm kommen sie bis in die entferntesten Dörfer, um dort unter den Massen des Landvolkes ihre revolutionären Schlagwörter zu verbreiten, aus den Herzen der Einfältigen den Glauben und das Vertrauen zur Kirche herauszureißen. Ich meine, das hat er geschrieben im Jahre 1933. Und was würden wir heute sagen? Das hat sich bis aufs letzte Jota erfüllt. Genau durch die Massmedia ist dieses Gift tatsächlich bis in die letzten Dörfer, in die letzten Häuser gedrungen. Was sollen wir also tun? Heute müssen wir standhaft und entschieden erklären, auf welcher Seite wir stehen. Unter dem Banner Christi in seinen Reihen, im Regiment seiner unbefleckten Mutter. Oder unter der Fahne Satans, der Fahne des Aufruhrs und der Perversion des Gotteshasses. Hier gibt es kein Abkommen noch Kompromiss, denn unser Herr Jesus Christus hat selbst gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wir, Ritterschaft der Immaculata, wir haben uns entschieden. Und dem gegenüber steht jetzt dieser heutige Zeitgeist. Dieser Zeitgeist, der leider uns alle irgendwo durchdrungen hat und verseucht hat. Wir könnten ihn den Pazifismus nennen. Das wird natürlich im Modernismus ganz besonders mit dem Ökumenismus gepredigt und ununterbrochen gesagt. Es gibt keinen Feind mehr. Es geht alles gut. Wir sind alle Brüder. Wir umarmen uns. Wir zünden ein paar Kerzchen an. Wir küssen uns und wir sagen uns, es ist alles in Ordnung. In Frieden leben wir einander, wir begegnen uns mit einem Lächeln, wir verstehen einander, wir dulden einander, wir akzeptieren einander, wir haben den anderen lieb, wir schätzen auch seine Meinung, wir wollen uns nicht und so weiter und so weiter. Sie kennen das alles in- und auswendig. Und dabei ist es so, dass wir ja dagegen sind, nicht? Wir wollen den katholischen Glauben bewahren. Wir sind auch dagegen, dass alle Brüder sind und es keinen Feind mehr gibt. Aber wie geschieht es denn? Was geschieht, was in uns eigentlich selbst vorgeht? Wenn ich am Morgen früh aufstehe und den Tag über bedenke oder in den Tag hineinlaufe, dann ist fast unbewusst in mir gleichsam so eine Mentalität. Ich stehe auf und habe die große Sehnsucht, heute Frieden, heute alles gut, heute sollte es reibungslos laufen, das ist mein Wunsch. Einmal wenigstens nicht, dass man aufsteht und alles in Ordnung ist. Gleichsam wie in einem Schlaraffenland. Es kommt ein Glas Kaffee von Ried vor mir her, nicht so ungefähr. Die Arbeit geht wie vom Stapel, alles läuft bestens, alles nur lächeln. So gleich wie in so einem alten amerikanischen oder im deutschen Heinz-Rühmann-Film, nicht? Wo alles so irgendwie mit Glück und Freude von sich geht. Das ist so ungefähr unser Wunsch. Und wenn dann ziemlich bald natürlich der erste Boom kommt, dann ist gleich das Gesicht, das Lächeln geht runter, nicht? Man hat seine ganze Freude am Alltag verloren und sagt, jetzt geht's schon wieder los, nicht? Und dann das nächste, nicht? Und dann dieses Gesicht und dann jedes Problem und dann der Tag durch, dann tut man sich so abrackern und ärgert sich über diesen und jenen, über dieses und jenes und so. Der Tag ist einfach nur voller Widerwärtigkeiten. Man hat von dem allen genug. Oft ist man verbittert, meistens traurig, unzufrieden. Und ja, zur Not legt man das halt alles. Irgendwann mal kommt man dran, da sollte man ein bisschen beten. Da tut man der Mutter Gottes dann seinen ganzen Bagage ablegen und sich herumlamentieren. Oh, mir geht's so schlecht und immer nur ich muss und so schwer und so elend. Naja, man muss halt Kreuz tragen und so weiter und so fort. Stattdessen, merken wir denn da nicht, dass wir in diesem Augenblick bereits in einem Fahrwasser sind, das nicht mehr diesen Kampfgeist vorhat? Dann haben wir uns überhaupt nicht mehr, wir stellen uns nicht mehr vor, was dieser heutige Tag eigentlich bedeutet. Der heutige Tag ist ein Riesenschritt näher zur Ewigkeit. Es ist ein Tag, an welchem selbstverständlich der Widersacher aufstehen wird und mir diese und jene Fallen und Versuchungen bereitet hat. Er geht, wie ich schon gesagt habe, umher wie ein brüllender Löwe. Er will mich zum Fall bringen. Er will vor allen Dingen nicht, damit ich am heutigen Tage auf viele Menschen glühende Kohlen auf ihr Haupt herabbete und durch meine Opfer irgendwas Gutes tue. Deshalb laufe ich dauernd so geschlagen wie ein geschlagener Hund herum und verstehe nicht, warum ich eigentlich heute lauter solches Elend mitmachen muss. Und was ist die richtige Haltung? Die ist ganz anders, aber die kann nur einer haben, der jetzt erfüllt ist von diesem wirklichen Gedanken, nämlich dem Gedanken, dass heute Kampf ist. Der Christ steht am Morgen früh auf und weiß genau, jetzt, heute ist eben ein weiterer Kampftag. Das heißt, Kampftag, das ist, wenn der Krieg, der Feind, der wird auch heute angreifen. Und es ist gut, dass er angreift, denn dann weiß ich erstens, hier ist keine Heimat auf Erden. Ich werde mir hier keinen Palast bauen. Ich bin hier ein Pilger und Fremdling, ich werde aufgeweckt und werde durch die Welt gejagt, damit ich dadurch umso schneller zur Ewigkeit gelangen kann. Und dass es bei einem Kampf nicht immer hundertprozentig geht, dass da nicht immer alles fein ist, dass ich am Abend ein Soldat, der am Abend blitzblank mit seiner Uniform heimkommt und ganz frisch, da kann man sich irgendwie die Frage stellen, was hast denn du heute getan? Wo hast denn du gekämpft? Während der Soldat zerrissen, zerfetzt, verbluten vielleicht auch sogar, völlig ermüdet und vielleicht mit ein bisschen geschlagen zurückkommt, der hat wenigstens gekämpft. Und wir, wenn wir auch nur eine kleine Schramme haben, dann oh je und weiß ich was. Seht, und das ist eine ganz andere Haltung. Wenn wir also in diesem Kampfgeist in die Welt gehen, dann wissen wir von vornherein, wir stehen am Morgen auf, es steht vor uns die Immaculata, sie weiß, sie ist ja die Heerführerin, ich weiß, dass ich unter dem Banner Christi kämpfen muss und heute ist ein weiterer Tag des Kampfes. Also, rechne ich damit. Der gute Soldat, der weiß, heute ist wieder Kampftag, heute stehen wir auf dem Schlachtfeld und dann auf dem Schlachtfeld. Was heißt Schlachtfeld? Heißt es, dass der Feind kommt und sagt, ich liebe dich? So geht's ja nicht. Sondern er kommt mit mir mit seinen verschiedenen Waffen und ich muss dem eine Abwehrstellung. Ja, nicht nur Abwehrstellung, sondern ich gehe auf ihn zu und versuche ihn abzuknallen, nicht? Mit meinen Stoßgebeten. Und wenn es geht, sogar zu bekehren. Das ist ja meine Intention. Das ist ja der Sinn dieses Kampfes. Ja, in dem Augenblick, wo der Mensch aufwacht, am Morgen früh, das ist Morgengebet, nicht irgendwie so etwas halb verschlafen, ist sicher, wir sind auch halb verschlafen, aber dieser klare Geist, dieses klare Wissen, oh Mutter, heute geht's wiederum weiter. Heute gilt es wieder, dem Teufel den Kopf zu zertreten. Heute gilt es wieder, ein wenig mehr für die Sache Christi zu tun. Ein wenig mehr mit ihm zu leiden, um die Seelen zu retten. Ein wenig mehr Gott die Ehre zu geben und dem schwarzen Kollegen von hinten ein bisschen will machen, dass der nicht da so weiter kämpfen kann und nicht meint, dass er alles im Sack hat. Und dann weiß ich genau, ich stehe auf, schon kommt schon der erste Rummel, nicht? Die erste Tür schlägt zu und ich komme. Hab schon auf, aha, jetzt geht's los. Statt dass ich gleich beim ersten Schlag ins Gesicht nun zu Tode betrübt und alles fallen lasse, das reizt mich richtig, jetzt geht's los. Die erste Kugel geschossen. So, und jetzt ran an die Ding. Wie wir das genau den Tag durchstehen, das sagt uns auch der heilige Maximilian, mit welchen Waffen in der Hand. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es ist das Thema, dass wir uns wieder klar werden müssen, dass es Kampf ist. Und versteht ihr jetzt im Augenblick, wo wir wissen, dass es Kampf ist, dann ist der Mensch auch nicht mehr so unvorbereitet. Das heißt mit anderen Worten, es geht nicht anders immer so glatt. Dann bin ich nicht mehr so pedantisch und meines Mutes. Wenn jetzt nicht alles genau ganz gut geht, dann bin ich böse und schlecht und so. Nein, dann ist es halt so. Nichts perfekt auf der Welt, aber das Wichtigste ist, Gott die Ehre zu geben, wenn man hingefallen ist, wieder aufzustehen und weiterzukämpfen. Das ist eine ganz andere Haltung. Und selbst seht ihr, in dem Augenblick wird man auch ein bisschen größer, großherziger, wenn es jetzt darum geht, ja, haben wir mal eine Schlappe erlebt, dann hat man mal ein Gesicht bekommen, dann hat man mal eine Dummheit begangen, dann steht man halt wieder auf, nicht? So ist es. Ich habe mal, als ich mich beklagt habe, dass ich halt mehrere Böcke geschossen habe, wie jeder andere auch, dann hat der Pater Schmidberger mir gesagt, es gibt so ein schönes Sprichwort. Wenn jemand arbeitet, macht er Fehler. Wenn jemand viel arbeitet, macht er viele Fehler. Es gibt Leute, die keine Fehler machen. Und das ist an sich ein sehr tröstendes Wort, nicht? Ja, dann schaffen sie halt auch nichts. Ja, und was heißt es jetzt? Wir stehen alle wie ein Mann unter dem Banner derer, die allein alle Häresien besiegt hat, die sich auch mit der Hydra der heutigen Gottlosigkeit zu helfen weiß. Es ist jetzt nicht nur dieser Kampfgeist hat alle, alle Heiligen durchdrungen. Da gibt es von Anfang eigentlich der Welt schon im Alten Testament, aber insbesondere mit der Botschaft Jesu Christi. Das ist das Wort der Apostel, das ist das Wort der Kirchenväter. Die Kirchenväter spielen diesen Gedanken durch. Denken Sie an Augustinus, der Gottesstaat und der Teufelsstaat. Das geht ununterbrochen durch die ganze Lehre der Kirche und die ganze Spiritualität der Heiligen hindurch. Aber bekommt natürlich in unseren letzten Zeiten eine ganz besondere Note, eine ganz besondere Bedeutung. Und das ist heute umso wichtiger als eben der, wie man sagen, die Supertaktik, die es noch nie so gegeben hat, des Todfeindes eben darin besteht, dass seine ganze Attacke eben gleichsam, ja, es ist so, man hat so den Eindruck, dass also wir auf dem Kampffeld stehen und auf uns zukommen nicht nur schwer bewaffnete Soldaten, sondern lauter elegante Gentlemen, die auf uns mit Lieben zukommen, mit einem Lächeln, nicht? Und die uns freundlich begegnen mit einem schönen Geschenk in der Hand und die uns sagen, wir sind alle deine Freunde und schau mal, was wir dir für Geschenke gemacht haben und sei Frieden zwischen uns, komm und dann hast du es, nicht? Genauso arbeitet er. Das heißt, der Feind ist heute in ein fürchterliches Fluidum, ungreifbar gerückt. Wir können nicht mehr fassen. Schaut, als die Leute, mit denen wir arbeiten im Osteuropa, die sagen uns das jetzt alle. In Weißrussland oder in Litauen oder in Estland oder in Polen auch. Herr Pater, bei den Kommunisten, das waren schwere Zeiten. Aber da wussten wir, wer der Feind ist. Die standen da vor uns, haben uns bedroht. Die haben uns gesagt, wenn du das nicht machst, gehst du ins Gefängnis. Und dann stand der Pfarrer auf, dann müsst ihr mich zum ersten Mal Gefängnis bringen. Und dann sind wir aufgestanden und haben denen einfach einen Streich nach Mammon gespielt. Und sind denen um den Weg gegangen, weil wir wussten, wer der Feind ist. Wir haben die reingelegt, wo es nur ging. Wir haben die gegen die wirklich, es war ein kalter Krieg, aber wir haben gegen die gekämpft und haben sie umgangen, wie es nur geht. In Litauen haben sie den Berg der Kreuze zusammengefahren. Das waren die berühmten, eine berühmte Wallfahrt der Litauer, die als Dank für welche Gnaden immer mit einem Kreuz gekommen sind, auf einen Berg der Kreuze, wo Millionen Kreuze aufgebaut worden sind. Dann sind die Kommunisten gekommen und haben das alles mit großen Baggern eben zunichte gemacht. Und dann sind sie wieder abgefahren und haben gedacht, es ist fertig. Ein halbes Jahr später stand ein noch größerer Berg der Kreuze da. Alle über Nacht und Nebel gekommen und da hat dann keine Polizeipatrouille oder sonst etwas genützt, sondern die haben es geschafft, durch diese Reihen hindurchzugehen. Die konnten ja nicht 100.000 Mann um einen Hügel herumstellen, nicht? Sondern haben es immer geschafft, Kreuze und auf diese Art und Weise denen Streiche gespielt. Der Bischof Tokarczuk, das ist der Bischof von Przemyśl, das ist der Bischof, der mit dem Erzbischof Lefebvre in Kontakt stand, in Briefkontakt, noch in den kommunistischen Zeiten, von dem der Erzbischof übrigens selber in, glaube ich, 2 oder 3 Predigten gesprochen hat. Einer der konservativsten und besten Bischöfe, die Polen hatte, jetzt noch in den modernistischen Zeiten. Er ist jetzt, glaube ich, ist jetzt gestorben vor kurzem. Bischof Tokarczuk, der hat so gemacht, nicht? Das natürlich war verboten, eine Kirche zu bauen. Und er hat mindestens 10 Kirchen auf solche Weise gebaut, ein riesiges Maisfeld aufgebaut, sodass die ja überrascht waren, dass also am Stadtrand zum Beispiel plötzlich ein Bauer so super hohen Mais baut, nicht? Na ja, gut, das kann ja jeder. Also wird Mais angebaut. Und der Mais wird angebaut. In der Zwischenzeit werden in den verschiedenen Orten, die dafür bestimmt sind, besonders in Scheunen, großen Scheunen, wird aus Holz oder aus verschiedenem Material die ganzen Wände der Kirche schon im Voraus zusammengebaut und so vorbereitet, dass man es am Schluss nur noch zusammenschrauben oder zusammenfalten muss. Und dann kam die berühmte Zeit, wo es die langen Wochenende gab, da war Donnerstagabend fertig und am Montag kamen die Kommunisten wieder von ihrem langen Urlaub zurück. Am Donnerstagabend um 8 ging es los und am Montag stand die Kirche da. Dort, nicht? Die haben also das Feld da benutzt und unter der Woche haben sie das Fundament gelegt. Das hat ja niemand gesehen, das war im Maisfeld. Da haben sie das Fundament gelegt und das mussten ja auch ein bisschen trocknen und irgendwann mal war es dann soweit und dann plötzlich, innerhalb 3 Tagen stand die Kirche da. Und das hat er 10, 12 Mal gemacht. Jedes Mal wollten sie ins Gefängnis bringen und waren natürlich keine Beweise da. Ja, ich habe nichts gemacht. Ja, wer hat es gebaut? Keine Ahnung, das steht halt einfach da. Kirche ist da, steht heute noch. So haben die das gemacht, aber da braucht es eine Courage dazu, wenn die hätten entdeckt werden können. Es ist auch, glaube ich, 1 oder 2 Mal in Folge, dass es nicht geklappt hat. Die sind alle ins Gefängnis gekommen, und zwar jahrelang. Gut, also das war ein gefährliches Unternehmen, aber wie gesagt, die wussten, wer der Feind ist. Und die haben dafür gekämpft und dann in dem Augenblick, wo das klar wird, da steht man auf und fühlt sich auch zusammen, steht zusammen und es gibt also eben diesen Geisteskorps, das heißt diese Armee, die weiß, mit wem sie kämpft. Aber heute vorbei, da ist niemand da.
Scheint niemand da zu sein.